ich mache eine Cuvée und ihr habt 3 Versuche, macht eure Lieblings-Cuvée und machen eine Blindprobe, die unserer 4 Cuvées und dann gewinne ich. Okay.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hi Felix.
Alles gut bei dir?
Ja, es ist, weil es ist. Wir machen heute hier eine private Therapiestunde drauf. Ich muss dich dafür nicht bezahlen, habe ich überlegt. Dann kann ich das aber bitte doch mal raus und so. Aber dann gucken wir mal. Und wir trinken was, habe ich. Aber
das machen wir immer. Das machen wir immer. Und ich habe beschlossen, wir produzieren ein bisschen vor, weil ich ja 2 Wochen im Urlaub bin. Schulferien.
Stimmt, habe ich auch. Ich bin auch. Ich muss auch irgendwas machen mit meinem Kind.
Und dann bin ich... kann ich das in Ruhe in Spanien schneiden, wo ich dann etwas früher abbreche und nach Mainz zu meinem Börse fahre.
Ha, stimmt. Hat sich das jetzt alles... Durftest du auch.
Ja, aber meine Frau hat trotzdem so ein bisschen Mietwagen zurückgeben alleine, musste sie noch nie. Und ich bin der Mieter, sie ist ja nur die zusatzeingetragene Fahrerin. Und egal, müssen wir durch.
Nein, jetzt geht's.
Lernen wir jetzt alles.
Genau, mal. So schlimm ist es auch nicht.
Glaube ich auch. Sollen wir mal loswürfeln?
Unbedingt.
Hier. Eine 4. Eine
6. Gehe ich mal Wein holen. So. Wir trinken heute mal wieder einen Chardonnay. Oder nicht mal wieder. Also wir trinken heute einen Chardonnay aus Amerika. Aus dem Margaret River. Leuwin oder Leuwin Estate, wahrscheinlich habe ich es total falsch ausgesprochen, die Art Serie ist von 2018. Ich bin sehr gespannt, ist sehr beliebt und gucken wir mal, wie wir das alle finden, ja? Und lassen uns überraschen. Sag mal, wenn die Flasche schon leer ist bei 2 Gläsern, ist das okay oder was? So, bitteschön.
Dankeschön.
Felix blättert in Heften rum, die alt aussehen.
Lest nochmal, ich bereite noch schnell meinen Teil gleich vor.
Ja. Probieren wir erstmal kurz einen Schluck.
Das riecht schön.
Schmeckt auch schön.
Eiskalt. Eiskalt.
Ja. Wir können ja ein bisschen warm schütteln. Ich habe auch jetzt ein großes Glas genommen.
Ja.
Damit.
Da frieren wir ja sogar die Hände ein.
Oh. Aber ich habe nicht... Also,
kein Problem.
Das schaffen wir. Reden wir über schlechte Kommunikation. Wie ihr wisst, befinde ich mich ja gerade in einer Phase der Neuorientierung. So kann man das sagen, oder?
Ja.
Einer Trennung sozusagen. Und man kann ja mal sagen, also okay, ich bin bestimmt auch kein Freund, ich bin bestimmt auch nicht richtig gut in guter Kommunikation. Ja? Also ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine... Also, sein Päckchen zu tragen und versucht, Themen zu vermeiden oder zu umgehen und
bestimmt
zu umschiffen und so, ja. Und sagst du, okay, also in jeglicher Form ist es bestimmt manchmal so, dass Kommunikation schwierig ist. Wahrscheinlich wird sie auch tatsächlich unter Pärchen, wenn man es nicht explizit macht, über die Jahre auch schwierig, glaube ich. Es gibt immer mehr Sachen, die man dann vielleicht nicht mehr bespricht gleich, weil man denkt, das funktioniert von sich aus und so. Aber in so einer Phase bin ich ja gerade gar nicht. Das heißt, eigentlich versuchen wir sozusagen nett oder vielleicht ein bisschen ruhig miteinander noch zu leben und zu wohnen und dann irgendwann das mal auseinander zu dividieren. Mhm. Und dazu, finde ich ja, gehört so ein gewisses Maß an, das war jetzt ein Versprecher, so ein gewisses Maß an Kommunikation. Ja? Nehmen wir zum Beispiel, also heute, an dem Tag, an dem wir das produzieren, hat die Tochter von meiner jetzt sozusagen Ex-Freundin Geburtstag. Das ist in Ordnung. Ja, alles klar, Geburtstag. Ja,
Darf sie.
Kann sie haben, ja. Wird 15. Ja, ich habe mich auch, natürlich habe ich ihr was geschenkt.
Klar.
Obwohl natürlich auch da niemand gerade mehr mit mir redet, was ein bisschen albern ist und sinnlos. Ja. Und dann wurde aber auch tatsächlich, also wurde dann irgendwie mal kurzfristig beschlossen, ohne mir das zu sagen, das habe ich dann nur gestern Abend durch die Oma mitgekriegt, die jetzt gerade zu Besuch ist, auch mit dem Geburtstag sozusagen, dass der Vater des Kindes morgen kommt, das ist auch in Ordnung, heute kommt, ja, und die zusammen feiern. Was wir bis jetzt nie gemacht haben, ist, dass der bei uns in der Wohnung war. Mhm. Und jetzt kochen sie heute dann alle zusammen in der Wohnung, ohne mich darüber zu informieren. Also es geht nur ums Informieren. Es ist gar nicht so, dass ich dann nicht freiwillig Platz mache und sage, macht mal. in Ordnung. Es ist in Ordnung, macht mal. Aber davon auszugehen, finde ich, dass man einfach nichts sagt. Und dass ich, also auch nicht, dass er kommt, dass sie kochen, dass sie irgendwas machen.
Erstaunlich, weil man ja einen Konflikt in Kauf nimmt,
den man überhaupt nicht braucht.
Ja, den man nicht braucht, den man nicht haben will und den man vermeiden kann.
Ich habe dann gestern aus lauter, also, und das habe ich auch von der Oma, ja?
Ja.
Nicht von sozusagen meiner Ex oder dem Kind, also, ich finde es, wie gesagt, auch grundsätzlich gar nicht richtig doll schlimm, dass es so ist.
Ja.
Aber wie gesagt, ich nehme hier an, ihr seid dann morgen essen, wenn ihr alle zusammen da seid. Ich habe mir mal Freunde eingeladen. sind wir nicht. Ist ja Geburtstag. Ich sage ja, aber ja, war ja noch nie so, dass hier irgendwie der Vater des Kindes herkam und wir irgendwie dann lustig zusammen gekocht haben oder sowas. Ja? Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe dann heute mich sehr nett, auch heute Morgen jetzt schon, ich habe das Geschenk mit hingelegt, habe schriftlich gratuliert, weil ich da noch nicht dazwischen gehen wollte. Ich finde es alles wahnsinnig albern, muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Und bin dann aber natürlich aus dem Haus verschwunden und bin jetzt auch, ich gebe es heute Abend 21 Uhr, kann ich gerne aus dem Haus sein. Ist überhaupt kein Thema. Die schlechte Kommunikation ging noch weiter davor. Und wie gesagt, ich habe ja bestimmt auch mein Päckchen dazu zu tragen, ja? Aber nicht zu dieser Art von Kommunikation, finde ich. In keinster Weise, ja. Dass wir kein Paar mehr sind. Da gehören ja immer zwei zu. Ja? Ja. Das ist immer irgendwie in Ordnung. Aber das Gleiche war, jetzt hatte sie sich einfach mal zwischendurch sich in den Urlaub verabschiedet. Sie hat mir dann kurz vorher, bevor das war, hat sie mir nur gesagt, die Oma kommt vorbei und schläft dann da. Hat aber in dem Zug vergessen zu sagen, nur vergessen zu sagen, dass sie nicht da ist und dass sie irgendwo im Urlaub ist. Und Oma und Kind quasi dann in unserer Wohnung dann
mit allein sind.
Genau, allein sind. Und ich finde ja auch, dass das grundsätzlich gar nicht schlimm ist. Auch da bin ich wirklich, ich will nicht um Erlaubnis gefragt werden, dass die Oma kommt. Aber ich fände es doch total schön, sag du, ey, ist das okay? Und die Oma kommt, ich bin irgendwie mal 10 Tage im Urlaub, das wäre total cool. Das ist ja auch kein Problem für dich, oder? Natürlich nicht, war es noch nie.
Ihr habt aber auch hier dein Bad. Also du musst ja nicht mit der Oma jetzt das Bad teilen.
Nee, wir haben ja zwei Bäder zum Glück.
Ja. Aber man muss sich die Küche teilen.
Ich kann nicht einfach so, also mich nicht einfach so frei bewegen, wie ich das gerne möchte. Dann geht die Oma um 9 schlafen. Das heißt, ich kann nicht mehr in der Küche sitzen und noch Radio hören oder was auch immer. Ja? Oder irgendwie, weil das würde dann tatsächlich auch stören. Also es ist eine Art von Einschränkung, die man erstmal. Na klar, weil das Verhältnis ja auch, also ich bin dann mit der Oma wahnsinnig gut klargekommen, ja, das war völlig in Ordnung. Ohne dass wir über das Thema geredet haben, weil sie das gerne nicht wollte, das verstehe ich auch. Ja,
klar.
Ja. Aber das ist natürlich eine Art von Kommunikation, die ich nicht verstehe. Ja, die ich in keiner Form verstehe, weil ich ja immer denke, man muss doch, eigentlich versucht man doch, also selbst wenn das gerade alles nicht geil ist, ja, versucht man doch wenigstens miteinander so zu kommunizieren, dass man es nicht schlimmer macht. Also und dass man es nicht in eine Form treibt, die irgendwie ein Konfliktpotenzial darauf beschwört.
Ich glaube, das siehst du falsch. Ich glaube, das schließt du von dir auf andere. Du bist jemand, der nicht in den Kategorien von Schuld denkt. Also jeder Mensch denkt wahrscheinlich in den Kategorien von Schuld, aber du machst das nicht ständig. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach immer jemanden brauchen, der schuld ist. Und der muss dann permanent bestraft werden und jede Form von Normalisierung könnte unter Umständen dazu führen, dass man darüber nachdenkt, ob er wirklich so an allem schuld ist. Und da du ja an allem schuld bist, musst du auch permanent sozusagen
irgendwie bestraft werden.
Du bist halt dann der Feind. Und mit Feinden redet man nicht oder man zumindest tauscht man keine Höflichkeiten mit Feinden aus. Oder macht ihnen das Leben angenehmer, sondern man kommuniziert nur das Nötigste, wie zum Beispiel die Oma kommt, damit du nicht aus Versehen irgendwie den Schlüssel von innen stecken lässt oder was weiß ich was.
Aber es ist wirklich unglaublich, dass es, und das trifft, wenn du das jetzt in einem Nachhinein betrachtest, ist es natürlich, was du jetzt natürlich rein kommunikativ, wie gesagt, ich nehme mich nicht raus, auch ich habe meine Kommunikationsfehler und bestimmt hätte man manche Sachen immer besser besprechen können, ja. Aber wo du dann sagst, okay, das ist ja was nicht auf einmal komplett so da ist, sondern was auch schon vorher natürlich jetzt überspitzt, sich darstellt, was natürlich vorher auch schon da war. Also jetzt rückwirkend betrachtet aus meiner Sicht. Ja? Es war schon da und ich habe es einfach sehr lange übersehen. Oder nicht, sagen wir mal, nicht richtig wahrgenommen und nicht richtig bin vielleicht nicht richtig damit umgegangen.
Ja, wobei, also, ich glaube, dass das eben diese Art der Kommunikation schon mit Feindbildern zu tun hat. Und das Feindbild ist bei ihr sicherlich nicht entstanden, als ihr noch auf Wolke 7 schwebtet, sondern das ist dann später entstanden. Allerdings konnte man mitkriegen, wie das entsteht. Das haben ja auch alle außer dir mitbekommen, ja, sozusagen. Und auch der ein oder andere Mal angesprochen.
Das stimmt. Ich habe es aber versucht, lange zu vermeiden und nicht zu sehen. Ja? Es ist lustig, dass das tatsächlich ja auch wirklich eine Menge Leute angesprochen haben, irgendwann mal. Und die sagten, das kannst du so nicht weitermachen, du musst ein bisschen aufpassen. Also, aber diese Art von schlechter Kommunikation findet ja, das war jetzt, also mein privates war, also ihr kennt das, mein privates muss hier irgendwie im Podcast immer mal auf dem Tisch, sonst platze ich da dran. Und es hilft bei vielen Zuhörern, hilft es, wenn ich das mal alles loswerde und mal
sagen sonst kann. Könnt ihr jederzeit vorspulen, ist nicht so schwierig. Ihr findet in den Shownotes ja auch,
das stimmt,
wann ich dann dran komme. Das ist immer der Wechsel des Geschichtenerzählers, wird immer. Und dann geht er 2 Minuten zurück und dann seht ihr die Auflösung des Weins,
wenn es euch stört. Wenn es euch stört, genau. Ja. Aber es war bis jetzt ja eigentlich selten so.
Ich krieg, gab's keine Beschwerden.
Das ist
auch nicht jedes Mal der Fall.
Nee, ich habe es letzte Mal, ich saß letztens neben Serhan, den kennst du auch.
Der Serhan.
Ist bei Anja ab und zu mal zu Gast.
Ach so.
Also letztens bei Serhan, den hast du mal gesehen, glaube ich. Der saß dann bei Anja mal neben mir und meinte, ja, du Sascha, also was ich auch nochmal, also es war total toll, dass du das da auch nochmal das persönlich auf dich hast, war ganz mutig von dir, das fand ich super. Ich stecke auch gerade in so einer Trennung, das ist wirklich toll, wenn das mal jemand sagt und so. Also es finde ich schon nett, wenn du dann quasi für so Sachen Zuspruch bekommst, obwohl ich ja auch schon tatsächlich dafür nicht schon mal nur Zuspruch bekommen habe, sondern ja auch schon hier, sagen wir mal, ab und zu mal, nicht auf die Mütze, aber wenn ich das mal falsch aus, ist schon lange her. Das ist schon lange her,
muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ja, das ist, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, dann wird das eigene Handeln kommentiert. Damit muss man irgendwie zurechtkommen. Manchmal fragt man sich auch, warum hast du nicht einfach vorgespult?
Ja, also wenn du es nicht magst, dann kannst du ja vorspulen. Jetzt natürlich immer die Frage, wie geht man damit weiter um? Ja, ich meine, also natürlich möchte ich in dem Fall, weil das jetzt lässt sich nicht so schnell auseinanderziehen. Mhm. Ja, also versuche ich ja irgendwie, wo ich denke, okay, versucht man das irgendwie immerhin weiter nett zu machen. Ja? Ich könnte natürlich auch einfach weiter eskalieren und sagen, ja, dann, also wenn es jetzt keine Art von Kommunikation gibt, dann muss ich das ja auch nicht mehr machen. Muss ich nicht mehr absprechen. Dann hole ich mir jetzt, morgen kommt Felix zu mir, zieht für 2 Wochen bei mir ein und ist quasi einfach nur da. Ich meine, das ist ja original das Gleiche. Mhm. Ja? Von der Sache her kann ich das machen, brauchte ich nicht absprechen. Würde ich nicht. Felix würde auch nicht von zu Hause ausziehen. Ist ja jetzt im Urlaub. Wäre schwer für seine Frau zu erklären. Oder wäre es deiner Frau schwer zu erklären. Aber das ist ja, ich frage mich für mich, also soll ich es weiter eskalieren? Oder ich kann aber auch ja nicht immer durchaus, ich kann ja nicht komplett zurückstecken. Also ich kann ja nicht.
Aber du hast, also zum einen leben wir in einer Zeit, und das ist bitte wertneutral zu betrachten, in der einerseits so eine Art von Ritterlichkeit oder sowas nicht angesagt ist. Andererseits du nicht Gleiches mit Gleichem vergelten kannst, weil Männlein und Weiblein nicht gleich behandelt werden, sagen wir es mal so. Es ist einfach im Moment so. Es ist jetzt mal völlig egal, wie wir das finden oder ob das jetzt so bleiben soll oder sonst was. Also, ich sag mal, Aggressionen von dir gegenüber werden gesellschaftlich anders wahrgenommen als Aggressionen, als die exakt gleichen Aggressionen von dir ihr gegenüber.
Ja, voll.
Früher galt das als unritterlich und heute wäre das irgendwas anderes.
Genau.
Toxische Männlichkeit.
Oder sowas. Ja,
ja. Also es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als an dich höhere Ansprüche zu stellen. Aber man lebt auch schöner damit, glaube ich.
Ich finde auch. Also man lebt tatsächlich schöner damit. Also ich versuche das dann runterzuschlucken.
Ja. Ja,
im Augenblick mache ich das mit ein bisschen zu viel Essen, glaube ich. Und vielleicht auch mit 2 Gläsern zu viel Wein. Mhm. Ist auch nicht so geil. Ja, merkt man auch. Also arbeiten und so funktioniert super. Ja. Aber es ist so, dass ich, also meine Motivation zum Beispiel auf wirklich viel Sport im Augenblick ist, sagen wir mal, nicht so riesig.
Aber du weißt, das ist natürlich eine ganz besonders, wie soll man das sagen, sinistre Art der Retourkutsche wäre, wenn du dich jetzt in absolute Junggesellenform bringst.
Ja, das muss ich machen.
Wenn das machst du unter ihren Augen, als Reaktion auf ihre Unhöflichkeiten dir gegenüber, wahnsinnig freundlich, sein und wahnsinnig schlank werden. Ah. Das könnte eine toxische Mischung sein. Also dass wir so aus der Kategorie Rache ist süß und gesellschaftlich absolut nicht geächtet.
Okay, das ist was darüber, da kann man gut drüber nachdenken.
Gesund ist es auch.
Gesund ist es auch. Aber das mit dem Wein kann ich nicht lassen, das ist ja blöd. Okay, also klar ist, das war mir ja auch schon klar, natürlich kann ich das nicht mit so einer Naturkutsche beantworten. Also nicht mit der gleichen, ja, und nicht mit der gleichen Form. Es gibt allerdings Sachen, die kann ich nicht. Also ich werde nicht mehr alles einfach konsequent so hinnehmen und einfach übergehen, sondern ich werde einfach, und das ist ja auch eine Nummer, da muss man in dem Fall sagen, das, da hast du auch recht, das ist schwierig. Ich muss auf einer Form für mich selber einstehen, ohne dass ich dann in eine toxische Männlichkeit verfalle für andere oder man es so erzählen kann, dass ich das mache, ja, und ich dann da irgendwo richtig schlecht dastehe, weil ich irgendwas mache, was man als großer, kräftiger, stabiler Mann nicht machen sollte. Mhm. Ja, also das darf man natürlich auf keinen Fall passieren. Das passiert, ja, aber das ist natürlich immer schon schwierig, weil trotzdem muss ich ja auch selber für mich dastehen und einstehen und sagen, ey, an der Stelle ist jetzt mal Schluss. So geht's nicht weiter. Ich finde übrigens, dass diese ganze Kommunikationsnummer ja nicht, das liegt ja nicht schon. Ich hatte gestern einen Winzer, so einen kennst du, Namen lassen wir weg, der dann hat schon früher mal Weine gemacht, mit jemand anderem zusammen macht, inzwischen alleine Weine. Und so hat gestern dann sehr, sehr, sehr von sich erzählt und so in einer kleinen Runde und so, wie er die Weine macht und dass es aber so schwer ist. Und ja, also war eigentlich relativ offen und hat dann auch erzählt, wo er seine Trauben herholt und dass er da durchaus einen Wein hat, wo ewig, ganz anderes Thema jetzt, aber um da sozusagen, wo es ewig, wo zum Beispiel die Weintrauben, die er da holt, aus einem Weingut kommen, die schon seit den 40er Jahren hochbiologisch arbeiten und sowas. Mhm. Und auch da wieder, also dann hast du sowas und auch da wieder fällt die Kommunikation weg, weil man das so nicht sagen kann, weil er die Trauben ja nur holt, die dann für sich verarbeitet. Dabei wäre das ein geiles Argument, wo du sagen kannst, ey, da kann man wahnsinnig gut mit kommunizieren, da kann man wahnsinnig gut was aufbauen, ja, und dann lässt es weg, weil, also in dem Fall bei ihm sozusagen, das immer noch nicht so richtig, in Deutschland jedenfalls, nicht so wahnsinnig gerne sehen wird, wenn du Trauben holst und nur was draus machst. Mhm. Das haben wir immer noch in Deutschland, das ist nicht ganz so en vogue wie in Frankreich. Also die Wein-Nerds haben es ja lieber, wenn man alles selber macht.
Ja.
Die Weintrauben, also den Acker, das Feld.
Ja, aber das ist überall auf der Welt so. Nur bei dem französischen Négociant und dem Business und in der Champagne nicht. Aber weil du sagst, in Frankreich ist es tatsächlich nicht so ein Problem. Aber wir haben gerade in der letzten Folge, die du noch nicht kennen kannst, weil sie erst morgen erscheint, weil wir ja vorproduzieren, genau, habe ich mit Flo gerade über einen Herkunftssystem gesprochen, in dem die Qualitätsstufen tatsächlich am Zukauf festgemacht sind, wo also die Ortsweine die Weine sind, wo man noch zukaufen darf und die Gutsweine sind die, wo man nicht mehr zukaufen darf und deswegen stehen da die Gutsweine über den Ortswein. Und in allen anderen, in Südafrika, gerade in der Südafrika-Geschichte geschrieben, da haben sie ja auch ursprünglich mal eine Situation gehabt, dass quasi kein Weingut eigene Trauben hatte. Alles Zukauf war und das ist dann auch, die haben dann auch irgendwann festgestellt, also ein bisschen was Eigenes ist ja irgendwie doch besser und die haben dann auch dieses Estate bottled.
Genau, es steht auf sehr vielen Flaschen drauf.
Genau, und das heißt auch, soweit ich das erinnere, kein Zukauf. Und also insofern ist es eigentlich schon der Rest der Welt, außerhalb dieses Négociant-Business, das ist der Rest der Welt, der sagt, Zukauf ist minderwertig gegenüber selbst gewachsen, geerntet, verarbeitet.
Ganz kurz nochmal zurück zu der, also ich glaube, was ich aber, diese Kommunikation, ich glaube, dass man aus ganz vielen Sachen, das ist mir jetzt in meiner privaten Situation, ich glaube, dass man in ganz vielen Sachen, wenn man ein bisschen offener und ehrlicher mit seiner Kommunikation wäre und manche Sachen einfach nur raushaut, dann ist das, glaube ich, manchmal wäre das einfacher. Ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen einfach viel zu viel überlegen, warum wir es jetzt sagen oder nicht sagen, ja. Also, hatte ich auch in der vorherigen Beziehung sozusagen, dass wir Sachen nicht besprochen haben, weil der eine dachte, der andere denkt es dann so, wenn man das so sagt. Und es kann immer nur schlechter werden.
Ja.
Und das hast du aber in ganz vielen Situationen.
Das, was du jetzt erlebt hast mit ihr und sie fällt in Urlaub, das sind ja Machtspiele.
Ja.
Das ist ja die Frage, wie viel Macht gebe ich Sascha über mein Leben noch? Ich schulde dem keine Rechtfertigung. Und dann macht man dann auch Dinge, die objektiv Quatsch sind, weil manchmal geht es ja auch einfach nur um eine Informationsübermittlung zur besseren Organisation des Tagesablaufs, wovon zum Beispiel dann ja ihre Tochter durchaus profitieren würde.
Durchaus.
Und nicht darum, jemandem das Recht einzuräumen, als erster zu erfahren, dass irgendjemand kommt und in der Wohnung kocht oder was.
Jetzt ist einfach. Also, ich hab's nicht leicht, ich armer Kerl. Ja. Aber das ist jetzt auch, ich nehme das auch sofort wieder zurück. Ich wollte nur einmal kurz jammern, dass ich es nicht leicht habe. Ich glaube, das habe ich mir auch in Teilen selbst eingebrockt natürlich. Was aber hilft, ist schöner Wein.
Ja.
So, ich glaube, der ist schön, oder?
Warum hast du denn keinen schönen eingeschenkt? Nein, kleiner Schatz.
Tut mir leid, es war nur weiß und kalt.
Ja, es war erst weiß und kalt, dann wurde es sehr mächtig. Ja. Und weiß. Sehr mächtig. Hei, 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 hei. Punch, ohne Ende. Das hat wirklich Druck. Gefällt mir trotzdem gut. Aber
hat Punch, wie Sau,
das finde ich auch gerne. Hat mich, war so ein bisschen erst auf der falschen Fährte, ne? Weil so kalt wie er war, war der erstmal ein bisschen leichter. Ist aus der Kategorie bei Tisch zu genießen. So ein richtiger, mächtiger, großer Wein. Und ist so ein bisschen grünfruchtig sozusagen, so Apfelbirne, auch so diese kernige, weißt du, dieses kernige Mundgefühl von Birne so ein bisschen
ja,
dabei.
Ja,
so.
Ja, schon. Ja.
Auch hat eine mittelgroße Säure. Ich denke, das ist neues Holz. Würde ich
teils, ja.
Also mindestens ein bisschen dabei. Und große Oper. Auf jeden Fall.
Also mit viel Stimme und viel.
Mit viel
Stimme
und Bums, genau. Und viel. Nicht zwangsweise viel Alkohol. Wobei 12 würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, da ist schon irgendwie.
Müsste ich gucken, ob ich im Kopf, aber bestimmt, also auf keinen Fall 12.
Ja.
Das wäre auch der Region quasi nicht entsprechend.
Ja. Ja, und eigentlich schon wieder so eine südfranzösische Anmutung. Ich war zwischendurch mal bei Chardonnay von der Aromatik, aber dann ist eigentlich nichts Gelbfruchtiges dabei. Dann bist du doch wieder in so einer.
Also, wo ist das Gelbfruchtige weg? Also ist gar nicht da für dich sozusagen?
Nee, ich bin tatsächlich eher so, ja, so ein bisschen Birne, aber
ja.
Auf jeden Fall ein fruchtiges Vergnügen. Dann sehr kernig, dann kommt Holz. Nach hinten raus mit einer schönen Phenolik. Das hat ganz gut Biss und Grip und auch ein bisschen Pfeffer. Und noch einen sehr festen Kern. Also das wirkt auf mich noch sehr kompakt nach hinten raus. Und dass ich denke, das hat auch noch Potenzial, sich noch ein bisschen zu öffnen. Nicht notwendigerweise mit Alter, sondern vielleicht sogar nur mit Luft und Temperatur.
Ich glaube aber trotzdem, ich glaube tatsächlich, es dürfte auch nicht zu warm werden. Aus meinem Gefühl glaube ich, dass es, also.
Nee, dann wird es zu üppig.
Dann, ne? Wird es zu üppig, dann wird es erdrückend, glaube ich. Mm. Weil so ist es schon. Also dieses ganz kalte fand ich fast noch ein bisschen netter.
Ja, das wird ein ziemliches Monster, da füllt ziemlich das Glas aus.
Ja, genau.
Aber wir müssen echt auch aufpassen, dass wir nicht immer alles gegen diese Situation, zwei Leute sitzen am Tisch, unterhalten sich und trinken dabei Wein, matchen. Ja. Dafür ist der nicht, es sei denn, wir würden jetzt zurückgelehnt vor irgendeinem Kamin sitzen oder sowas.
Von der Idee kann man auch mal aus dem Restaurant sitzen. Wo er sozusagen erst aufgetaucht war, war in einem Restaurant.
Ja, der ist fürs Restaurant gemacht.
Genau. Und ist in seiner Form aber tatsächlich sehr klassisch im neueren Sinn.
Ja, ach, das ist so.
Also war es schon vorhin kurz auf der richtigen Fährte und bist dann weiter gebogen.
Ja, habe ich mir fast gedacht. Du willst mich wieder zurück zum Chardonnay bringen.
Ja, ja.
Ja, ja, das ist mir schon aufgefallen. Ja, so warm in der, also so viel Punch, das ist dann nicht Burgund. Wir sind dann wärmer. Dann kann es ja fast wieder nur Kalifornien sein.
Ja, ja.
Ja?
Margaret River. Ist das Kalifornien?
Oder Australien?
Oh Gott. Oh, Australien.
Australien, gut, okay.
Genau, komm ich denn? Ja, wo waren wir? Also.
Margaret River. Okay, aber gut, warm.
Sehr warm, ja. Okay. Entdeckt sozusagen von einem der großen Weinmacher damals, in den 80ern.
In den 80ern?
Robert Mondavi.
Ah, okay. Achso, die Region entdeckt sozusagen.
Dann, also, und, dann okay. Sagt, und auch den Leutchen gesagt, da kann man was Geiles machen. Und dann haben sie, das war Farmland, klar, haben sie aus Farmland
Weinland
gemacht. Geht vom Preis, sind irgendwie so, ich glaube, man kriegt den hier so für ungefähr 70 Euro.
Ja, das geht.
Das ist okay, auch für Australien ist das okay, also dafür, dass es ja vom Arsch der Welt kommt. Ja.
Wenn es ihn, gibt es denn hier eigentlich noch, weil ich habe ja gerade wirklich schon.
21, 22 kriegst du jetzt hier bei einem Händler.
Ja, weil Australien hat sich nämlich aus dem deutschen Markt zurückgezogen, also die ständische Organisation sozusagen.
Ah, weil? Australia.
Ja, weil es sich nicht lohnt.
Na gut.
Und wir nehmen immer nur das billige Zeug und dann wird es immer weniger.
Ja gut, das stimmt. Ja. Also was noch immer geht, ist Cloudy Bay, aber die bringen selbst.
Neuseeland.
Stimmt, ja, aber die gleiche.
Also es ist tatsächlich so, es ging jetzt gerade bei dieser Südafrika-Recherche gesprochen, wie das denn so ist. Und es gibt so erste Überseeregionen, die wirklich sagen, wollen wir uns noch im deutschen Markt engagieren? Und die Australier sind wohl die Ersten, die gesagt haben, nee, also Penfolds gibt es ja auch noch. Also es gibt natürlich einzelne. Ja,
klar, aber die bringen halt, also aber die Organisation, genau, die Organisation macht sozusagen nichts mehr. Also wenn du jetzt sagst, hier die genau, österreichische Weinorganisation, die ganz viel macht, dann nehmen sich die Australier zurückgenommen und sagen,
Deutschland nicht mehr.
Lohnt sich nicht.
Lohnt sich nicht.
Aber
guter Wein.
Guter Wein, kräftig, mächtig. Ja. Ich glaube tatsächlich, die Nummer mit dem zum Essen ist gar nicht schlecht, wenn du das ein bisschen mit was Schönem unterfütterst, irgendwie ein guter Fisch mit einer guten Soße oder sowas, dann ist das, glaube ich. Dann ist, glaube ich, geil. Ich finde ihn auch nicht so unglaublich teuer, muss ich sagen. Also man kann ihn gut trinken und auch für den Preis finde ich das okay.
Und für alle, die jetzt der Gefahr ausgesetzt sind, in Stereotype zu verfallen, haha, die Überseemarmelade, das ist weder butterig,
genau, gar nicht,
noch haselnussig, noch leidet das an einem zu viel von Holz. Nee. Das ist auch nicht marmeladig, überbordend oder so, das ist einfach enorm druckvoll.
Ja.
Druckvoll. Das schiebt ohne Ende.
Ja, das stimmt. Also, und jetzt mal durchgehen. Das war auch, ich habe die Beschreibung nochmal
gelesen. Das
hinzukriegen. Ich habe es in meiner Beschreibung gelesen. Die Beschreibung war tatsächlich auch dann so, dass es hieß, enormer Abgang, enormer Schub und sowas, enorme Kraft. Deswegen aber tatsächlich wahrscheinlich wirklich gut mit Essen, weil das schiebt halt echt nochmal lange hinterher, weil selbst wenn das Essen quasi schon ein bisschen weggespült ist, hast du den immer noch drüber oder leicht mit dabei, diesen Wein. Ich glaube, dass das wirklich gut funktioniert. Allerdings muss man ja sagen, ein Wein, der im normalen VK 70 Euro kostet, würde dann im Restaurant wo liegen?
Also in Deutschland ja leider bei 150 aufwärts. Da gibt es andere Länder, in denen das dann. Also macht ihr dann im Italien Urlaub, Leute. Wir trinken vom Weingut Rüdlin aus Baden Pinot Noir Trockenreserve 2022. Cheers.
Cheers.
Ich habe ja in letzter Zeit öfter mal zwei Weine serviert. Heute serviere ich zwei Geschichten. Zwei kleine Geschichten, da geben wir eine große Folge. Nein. Ich schulde die Geschichte mit meinem Cuvée-Workshop. Da muss ja jetzt natürlich endlich mal sein, nachdem wir beim letzten Mal drüber gesprochen
haben.
An einem Samstag vor 3 Jahren oder so war ich mit Sebastian Worthäuser und Daniel Bayer.
Ich freue mich, dass du dich noch an Sachen erinnern kannst, die so lange her sind.
Das war ein Samstag, weil das sehr ungewöhnlich ist, dass eine Weinreise über den Samstag geht. Es gab am Abend ein Fest in Avignon, zu dem wir mit eingeladen waren. Das Teil der Reise
Stadt
war.
Übrigens.
Und auf den Auen gegenüber, auf den Auen der Insel, war dann ein Weinfest. Und das sollten wir noch mitmachen. Und deswegen waren wir dann auch mit über den Samstag und sogar am Sonntagvormittag noch den Papstpalast besichtigt. Und dann sind wir erst weggeflogen. Und natürlich kriegen die niemanden oder nur sehr selten mal Leute für Programmpunkte dann am Wochenende. Und die hatten uns dann aber am Samstagmorgen in einem Weingut für so einen Küvettierungsworkshop eingeteilt. Und ich glaube, die Bedingung, die der junge Mann gestellt hatte, dass man das machte, war, dass zu dem anschließenden Lunch, was wir dann hatten mit Grillen und so, er einfach noch ein paar Kumpels einladen konnte.
Okay.
Das dann zu einer kleinen privaten Feier mit umgemodelt. Und wir waren also dann da, ein Weingut, dessen Name mir jetzt gerade wieder nicht einfällt. Es ist auch nicht so berühmt. Es gehört einer der größten Genossenschaften. Es ist also so als Vorzeigeweingut dann gemacht mit 40 Hektar oder sowas.
Auf
der
halt.
Klein, wenn die Genossenschaft 4000 hat oder sowas. Genau. Und auf der Straße zwischen Kairan und Rasteau. Und das heißt, wir sind erstmal durch die ganze Plan de Dieu gefahren. Ein wahnsinniges Rebenmeer. Das war ziemlich erstaunlich.
Ja, schon.
Und dann sind wir da angekommen und haben dann diesen, nachdem wir ein paar Sachen verkostet hatten von dem Weingut, das tatsächlich ziemlich gut ist. Und ich habe die seitdem immer mal wieder bei meinen Business France Verkostungen gehabt in bei Meininger und waren jedes Mal herausragende Weine. Auf jeden Fall, der junge Mann war sehr selbstbewusst, er machte mit uns einen Küvettierungsworkshop und er sagte, wir machen das ganz einfach. Ich erkläre euch das hier alles, welche Kolben und wie und war. Gibt es keine Umrechnungstabelle, wenn man damit man nicht jedes Mal 100 Milliliter abfüllen muss. Ne? Und so eine Prozente haben, das kannst du auch mit dem Taschenrechner machen, kannst du aber auch mit der Tabelle da machen. Und wir probieren gemeinsam mal kurz die Grundweine. Ich war eben im Keller, ich habe aus dem Fass gezogen, jeweils einen Liter Syrah Grenache Mourvèdre. Ja. Und dann machten wir das so, ich mache eine Cuvée für mich hier. Und ihr habt 3 Versuche, macht eure Lieblings-Cuvée. Wenn ihr die habt, dann füllt ihr davon 150 oder 200 Milliliter. Und dann verblinden wir das. Dann machen wir eine Blindprobe, die unserer 4 Cuvées und dann gewinne ich.
Okay, gut.
Und wenn ich meine eine Cuvée da gemacht habe, dann gehe ich und kümmere mich schon mal ums Essen. Der war kalt wie Hundeschwanz, der Typ war lustig, weil er hat den Zaubertrick ja nachher auch enthüllt. Aber erstmal hat er dann ein bisschen den Zauberer gemacht. Wir also die Sachen probiert, er noch so getan, als würde er nachdenken, dann kurz was zusammengerührt, weggestellt, nicht mal mehr probiert, seine Siegerküwe. Und gegangen. Wir haben also lustig küvetiert mit Millilitern und so, weißt du, so Kolben oder dann irgendwie die Sachen zusammenschüttest.
Ja, und aufgeschrieben.
Aufgeschrieben. Was wir fanden und dann so drei Versuche. Irgendwann hatten wir dann unsere Winner-Cuvées, die Blindverkostung kamen und natürlich hat er gewonnen. Zack.
Auch wirklich beim Verkosten. Also er hatte quasi
Blind, wir haben, schon einstimmig, wir haben alle gesagt, das ist die beste Cuvée. Aber er hat uns ein bisschen reingelegt. Weil es war so ein klassischer Fall von einer Klobürste in der Geschirrspülmaschine. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht schon zum dritten Mal oder sowas, aber Hörer, die uns länger hören, wissen, was ich meine, dass man einfach Dinge voraussetzt, wenn da was steht. Also wenn wir da die ganze Zeit eine Woche lang die Côte d'Iron bereisen und wir sind irgendwo zwischen Côte d'Iron und Rasto und Plan de Dieu ist ein Village. Also Côte d'Iron Village gibt es ja mit Ortsangabe und Plan de Dieu ist eine davon. Und Rastour und, was habe ich gesagt, Kairan sind Cru de Côte d'Iron, also sind eigene Crus in weiß und rot. Und Rastour weiß ich nicht.
Doch, Rastour darfst du selber abfüllen, darfst du es draufschreiben und so. Das ist
ja, Kairan ist auch blau, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ich glaube, jünger. Aber egal. Wir haben einfach angenommen, dass wir ein Côte d'Iron mischen. Alle drei, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Wir waren eine Woche lang Côte d'Iron unterwegs.
Okay.
Also haben wir alle die ganze Zeit mindestens 50% Grenache gehabt.
Ah, okay.
Und dann hat er seine Cuvée aufgedeckt und es war 85 Syrah und dann 10,5. Ob 10 Grenache, 5 Mourvèdre oder umgekehrt, will ich nicht. Dann sagt er, naja, der Syrah war doch mit Abstand der beste Wein. Da waren wir uns doch wahrscheinlich alle einig. Er hat es aber extra nicht angesprochen, die Sau. Er hat es wirklich reingelegt. Also habe ich den noch ein bisschen verbessert. Du kannst Syrah immer ein bisschen verbessern, wenn er ein bisschen spitz ist, dann machst du 10 von dem und 5 von dem und wenn er ein bisschen breit ist, machst du 10 von dem anderen und 5 von dem. So, ja, also machst du es umgekehrt. Und ich so, ja, aber Côte d'Iron, also da, wo steht denn hier geschrieben, dass wir Côte d'Iron mischen?
Ja.
Hat hier irgendjemand was gesagt? Ja, aber das ist ja weder Kairan noch, das ist ja ein Vin de France. Wo hat denn jemand gesagt, dass wir einen AOP-Wein mischen? Deswegen war der auch so selbstbewusst. Der ist natürlich, der hat ja auch die Samples ausgewählt. Der hat ja genug Fässer da unten. Ja. Der hat absichtlich den besten Wein aus dem Syrah-Fass genommen und dann so ein mittelmäßiges Grenache-Fass und ein schwaches Mourvèdre-Fass, weil er sich sicher sein konnte.
Machen die nicht.
Ja. Genau. Wenn wir Côte d'Iron hätten machen wollen, dann wäre ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit da gewesen, dass einer von uns den gleichen macht wie er. Weil wenn du schon 50 Grenache vorgegeben hast und wir haben zusammen dann ja 9 Versuche,
dann
ist das jetzt, und du gehst in 5% Schritten vor, dann ist das jetzt nicht so unwahrscheinlich. Ja, deswegen war er sich so sicher von vornherein, dass er uns da irgendwie
schön auf die Nase gesetzt.
Ja, also, aber er hat uns ja den Trick verraten, das war ganz nett. Und was ich dabei so, ich habe so ein paar Sachen dabei gelernt und ich habe auch natürlich ein paar Sachen von ihm auch gehört und so. Man kann sich, glaube ich, so diese Küvetiererei so ein bisschen so vorstellen wie, das hat er nicht gesagt, das habe ich mir so hinterher so zurechtgelegt. Stell dir vor, du machst Pfannkuchen und Milch und Eier sind gesetzt. Es geht hier nur noch um Mehl, Zucker, Salz. Ja?
Ja.
Und wenn du in 93 oder 95 Gramm Mehl dann noch 5 Gramm Salz dazu tust, dann kriegst du einen herzhaften Pfannkuchenteig. Wenn du aber in 95 Gramm Salz 5 Gramm Mehl reintust, dann ist auch völlig egal, ob du 5 oder 10 Gramm Mehl reintust, das ist einfach komplett
hin.
Wenn du den besten Pfannkuchenteig machen möchtest, machst du aber nicht 25,5, sondern machst du 93 Gramm Mehl, 5 Gramm Salz und 2 Gramm Zucker. Und diese 2 Gramm Zucker sind ein Geschmacksverstärker.
Ja.
Die schmecken nicht süß. Ob die bei dem 93 Gramm Salz auch Geschmacksverstärker werden, wissen wir nicht, weil es einfach so salzig ist, dass wir es nicht rausfinden. Aber es könnte durchaus sein. Wenn du aber zu viel Zucker nimmst, dann kippt das irgendwann. Und darüber haben wir mal gesprochen, als wir über Auslese zum Steak geredet haben. Ausführlich müssen wir nicht mehr lange drüber. Stichwort Babybrei und so weiter. Also da gibt es dann auch unterschiedliche Meinungen, aber es gibt so eine Grenze. Bis dahin kannst du Zucker wirklich problemlos als Geschmacksverstärker verwenden. Danach entwickelt es vielleicht zu viel Eigengeschmack, wird das Ganze dann zu dominant. Und so ein bisschen ist das auch bei den Cuvées. Es gibt Rebsorten, die sind Mehl und vielleicht manchmal Zucker. Grenache ist sicherlich eher Mehl.
Ja, klar.
Und wenn du dann rübergehst 250 Kilometer, wie weit ist das ins Roussillon nachher? Und du passt das dann nicht mehr mit Syrah-Mauverde, sondern auf einmal mit Monastrell oder, sorry, Quatsch, Monastrell ist Mauverde, ich wollte sagen, mit Carignana, die faule Sau, ja, Carignana macht ja da, wo der Grenache 14,5 Alp macht, unter gleichen Bedingungen stellst du daneben den Carignan und der macht 11,5 oder so, das ist sehr photosynthesefaul, deswegen erlebt er gerade so eine Renaissance. Dann wird Grenache auch mal zum Zucker. Also ja, du kannst 85% Carignana mit 15% von so einem 16-Volumen-Prozent Grenache natürlich pimpen. Aber was Grenache nie wird, ist Salz. Und ich sag mal so, die Rebsorten, die alles werden, Salz, Zucker und Mehl, das sind, glaube ich, das ist einfach meine persönliche Erfahrung jetzt, die kann völlig falsch sein, das sind vor allem all die Rebsorten, die man auch versekten kann.
Ah, okay, das ist eine schlaue Idee.
Und zum Beispiel Cabernet Franc kannst du ja wirklich als Frischebringer total, ja, im Petrus 97% Malot, 3% Cabernet Franc. Und die 3% Cabernet Franc machen oft die Weltklasse aus.
Das ist ein reinsortiger, der Petrus, das weiß ich, das sagen die immer alle.
5% der
Petrus. Ja.
Weißt du, weil wir ja gerade neulich 55er Petrus getrunken haben, das waren wahrscheinlich sogar noch 25% Cabernet Franc. Bis in die 50er haben die da 30% Cabernet Franc gehabt.
Vielleicht hat leider nicht geholfen.
Vielleicht war deswegen nicht so gut. Aber unabhängig, nee, nicht unabhängig davon, aber genau deswegen, also wenn du jetzt so eine Petrus-Geschichte, ja, dann kannst du davon ausgehen, das wird kein vollreifer Cabernet gewesen sein. Wenn du vollreifen Cabernet in vollreifen Merlot verschneidest, im Verhältnis 97:3, das kannst du dir sparen.
Ja, dann passiert
das,
genau.
Aber das ist dann halt Mehl oder ein bisschen Zucker vielleicht. Du brauchst dann schon irgendwie Salz.
Ja.
Und das andere, was wir, weil wir gerade über die Klobürste in der Geschirrmaschine reden, über einfach Annahmen, diese ganzen Cuvées, wir gehen immer davon aus, also wir ergänzen das immer mit ganz vielen Informationen, theoretisch kann auch, wenn du jetzt 97% vollreifen Merlot hast und es war einfach ein warmes Jahr, kannst du deine 3% Cabernet Franc auch aus dem letzten Jahr nehmen. Hm. Ob das in der Appellation Pomerol erlaubt ist, weiß ich nicht, weil das Entscheidende ist dann, also nach europäischem Weinrecht geht das. Das ist bezeichnungsunschädlicher Verschnitt. Wir verstehen das immer beim bezeichnungsunschädlichen Verschnitt häufig nicht so ganz. Wir denken immer, bei Cuvées gilt der nicht. Aber der bezeichnungsunschädliche Verschnitt ist immer möglich, es sei denn, die Appellationsregel verbietet das. Und die Appellationsregel kann das implizit und explizit verbieten. Also wenn in der Appellationsregel von Brunello, die erwähne ich jetzt mal, was ich tatsächlich mal gelesen habe, hoffentlich ist ja wurscht, drinsteht, Brunello ist immer 100% Sangiovese, ist natürlich ein Rebsortenverschnitt verboten. Musst weil du dann nicht mehr explizit sagen.
Ja, steht ja 100%,
genau. Genau, verboten. Ja. Aber wenn du eine Cuvée hast beispielsweise, dann ist es ja so, auf dem europäischen Recht, du darfst eine Rebsorte aufs Etikett schreiben und noch eine zweite. Wenn noch eine dritte dabei ist, dann nicht mehr. Dann muss Cuvée draufstehen. Du kannst auf dem Rückenetikett immer noch sagen, was drauf ist. Musst du nicht unbedingt. Ja. Aber du kannst dann nicht sagen, ja, die dritte ist aber bezeichnungsunschädlicher Verschnitt. Das geht nicht. Ja. Also in Deutschland gibt es häufig Chardonnay und Weißburgunder. Wenn du noch ein bisschen Grauburgunder zupacken würdest, wäre Schluss. Kannst nicht sagen, der ist bezeichnungsunschädlich. Dann musst du vorne weiße Cuvée draufschreiben. Kannst du hinten alle drei drauf. Was auch Leute denken ist, du müsstest, wenn du anfängst, die draufzuschreiben, immer alle draufschreiben.
Auch das bei dem Bezeichnungsverschnitt kannst du wieder weglassen.
Nee, den gibt es nicht, den Bezeichnungsverschnitt. Aber es gibt gar keine Bezeichnungspflicht. Ach. Was du ganz oft hast, ist, und das hast du vor allem in deiner Lieblingsregion da unten, 80% Syrah, 15% Mauvedre, 5% ortsübliche Sorten. Was soll das denn? Habe ich erstmal so ganz gesagt, was soll das denn? Fährst du mal runter, erklärt dir einer, ist ganz einfach. Da ist noch ein Feld, gemischter Satz. Die wissen wohin? Einfach nicht. Nein, der Offi ist das der den Wein richtig gut macht.
Ja, genau.
Aber sie wissen nicht, wie viel Prozent. Sie wissen ja noch nicht mal, welche Rebsorten da alle drin stehen. Ja, also weil so ein alter gemischter Satz mit 14 Rebsorten und zwei davon hat sich nie einer die Mühe gemacht, mal nachzugucken,
was es ist.
Wird schon irgendwas zugelassen sein im Chateau Neuf, wo 21 Sorten oder was weiß ich. Und dann hast du eben so eine Bezeichnung, dann wissen die das einfach nicht. Das hast du öfter mal.
Oh, ich habe gestern was gelernt, das muss ich dir gleich noch erzählen. Kurz. Warte, du machst mal weiter.
Ja. Also insofern bei den Cuvées, es ist alles schon so ein bisschen wilder, aber wenn der bezeichnungsunschädliche Verschnitt im Sinne von, ich schneide da noch Cinsault rein und darf das aber gar nicht, das geht nicht, aber ich kann ja alles mögliche andere. Wir haben letztes Mal in der Champagne genannt mit den Dörfern.
Ja.
Jahrgänge und du kannst ja theoretisch auch, das kommt drauf an, das kann man auch verbieten, aber du kannst ja auch einen weiß gekelterten Cabernet Franc in deinen Petrus schütten.
Ja. Das stimmt, das steht nirgendwo, dass du es nicht darfst. Also das ist ja nur.
Müsste man mal gucken in der Pomerol-Regel, ob das da eventuell steht. Aber zum Beispiel, gerade da unten wird ja Roll, also Vermentino, eine weiße Sorte in jede Menge Rotweine. Was du nicht machen darfst, ist auf die Art und Weise Rosé herstellen. Wobei das in der Provence auch gestattet ist, wenn ich es richtig erlebe. Aber nur in der Provence. Im Rest Europas nicht und in der Champagne, aber dafür andere Zwecke. Aber du kannst Weißwein in Rotwein schütten. In Spanien ist das mit den Albios lange total üblich gewesen. Sowohl in der Rioja als auch im Ribera. Also theoretisch, und das ist ja das Tolle am Cabernet Franc, der wird ja an der Loire versektet, bis der Arzt kommt. Klar. Wenn der unreif ist, ist der grün und harsch und fies, es sei denn, du kältest ihn weiß. Und wenn du dann noch eine Ganztraubenpressung machst, dann hast du ja noch mehr saure Ausbeute, als wenn du, ja, also wer weiß denn, vielleicht nehmen die da auch Sektgrundweine, vielleicht sogar den vom Vorjahr. Das auf die Idee würdest du erstmal nicht kommen, ich glaube auch nicht, dass Petrus das macht. Aber es ist ganz oft legal und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, aus der Erfahrung heraus, wenn man nicht selber mal so einen Workshop oder was macht oder einem jemand irgendwas erzählt, zu denken, ja, das kann man total schmecken, weil es kann ja sogar, das beim Champagner ist es ja sogar, da ist weiß gekelterter Spätburgunder und rot gekelterter Spätburgunder drin und das ist in vielen anderen Teilen auch durchaus legal. Also finde ich diese Zuckersalz-Dings-Geschichte gar nicht so simpel zu erlernen. Was ich aber gemerkt habe, ist, wenn du nur einen leckeren Wein machen sollst, dass du 85 so ein bisschen was. So, deswegen, weil wir beim letzten Mal sagten, es ist deutlich schwerer, wenn du sagst, Hausstil oder es müssen aber 50% Grenache sein. Ja. Das, aber selbst wenn du dann eine Vorgabe hast, wie es müssen 50% Grenache sein, ist es hinterher immer noch leichter, wenn nach dieser Vorgabe, wie bei Krug jetzt 50% des Jahrgangs oder sowas, zu sagen, lecker. Als wenn du dann nochmal die nächste sagst und es muss bitte mindestens so schmecken oder. Eine ganz interessante Erfahrung. Was ich dann noch gemerkt habe, jenseits von allen Rebsorten, was total relevant ist in der Cuvée, ist Holz.
Sehr gut.
Ja, Holzausbau, Sponti-Stinker und so solche Sachen.
Das Holz hatte ich mal kurz dazwischen. Das hatte ich mal, als ich Riesling quasi mal, das, als ich mal Riesling quasi, also einen Riesling aus verschiedenen Fässern, das Holz merkst du so extrem. Da machst du ganz wenig rein. Das war das, was ich hatte. Das ballert sofort wie Sau.
Man sagt ja bei Weinfehlern, wenn man sich nicht sicher ist, ob ein Wein korkt, sondern Wasser dazu gießen, der Geruch wird stärker, weil die anderen Dinge zurücktreten. Ich weiß nicht, aber stimmt, ich habe aber schon erlebt, dass es gemacht wurde, als ein Chemiker mit am Tisch saß und so, kann das durchaus sein. Was ich aber wirklich merke beim Holz, in Wiesbaden, da kriegst du das mit, dann hast du so ein Wein im Glas und dann denkst du, seit wann hat Sigrist denn neues Holz im GG? Auf gar keinen Fall. Und dann überlegst du und dann guckst du mal, was war denn eigentlich
was denn auch nicht ausgespielt.
Und dann war davor von Buhl drin, die manchmal Holz und manchmal nicht Holz und ein bisschen Holz. Und dann hast du einfach nicht mitbekommen, dass der Holz hatte, der davor. Und jetzt weißt du es dann, wenn der Sieges drin ist. Ich spüle in Wiesbaden immer aus, wenn Holz drin ist.
Ja.
Und wenn Schiffe fröhlich drin war.
Na gut, wegen Sponti.
Ja, und noch so ein, zwei andere Sachen spüle ich aus. Ansonsten spüle ich nicht aus, weil ganz ehrlich, du schmeckst es nicht, wenn jetzt in dem Rebholz ein bisschen Wittmann drin.
Christmann drin. Aber diese Holznummer, das glaube ich total.
Das Holz schmeckst du total.
Wenn das alles im Glas ist, dann denkst du was rein.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Wahnsinn.
Ja. Wir können nicht immer alles ausspülen. Schaffen wir nicht bei den 300 Weinen, weil häufig ist es so, du hast 6 Gläser vor dir. Und wenn das 5. fertig verkostet ist, dann bestellst du schon mal den neuen Flight und dann verkostest du in Ruhe den 6. Und dann schnackst du aber eventuell noch mal kurz mit deinem Nebenmann oder vorne dreht sich Raffelt um und sagt nochmal, sag mal, habt ihr eigentlich den
schon verkostet? Das ist wie eine Schule, ihr seid wie
der Schule von der letzten Bank.
Dass der Kinder rummelt und Schlüssel schmeißt und so, ist das eigentlich ein Ding.
Und dann kommt der da irgendwann mit seinem Korb an und du bist dann noch, und dann verkostest du nur den 6. und dann schüttest du das andere alles schnell aus, weil er schon einschenkt. Deswegen macht man das dann nicht. Ja. Aber wenn Holz ist, achte ich immer drauf, weil es bereust du sonst eh. Dann schmeckt auf einmal irgendwie ein Wein nach Holz, der keins hat. Und das ist schon krass. Aber ich kann euch, liebe Leute, nur sagen, eigentlich, es gibt nämlich eine Untersuchung. Stuart Pickett hat ihn mal zitiert in der Frankfurter Allgemeinen. Ich kann euch deswegen leider keinen Link dazu geben. Aber da haben die Leute...
kann man nicht, stimmt.
Das war auch, glaube ich, noch in der gedruckten. Das ist schon ewig her. Auf jeden Fall...
So weit ist das schon. Ach, naja, sagen wir jetzt lieber nicht.
So hat es im Hirn schon. Aber egal... Bis zu 10% mit Wasser verdünnt. Und die haben Leuten verschiedene Weine vorgesetzt, den gleichen und dann mit Wasser verdünnt. Und erst ab 10% haben die Leute gesagt, der ist jetzt aber dünner. Es gibt immer diese Geschichte, dass man soll die nicht, weil ich habe das auch gehört, man soll die nicht mit Wasser ausspülen. Und dieses Avinieren von Gläsern hat man eigentlich früher mal gemacht oder macht man auch heute, weil in der Geschirrspülmaschine, der Klarspüler, so die letzten Reste, die löst man dann damit. Anschließend sollte man am besten trotzdem nochmal mit Wasser. Und wenn die Gläser aus der Umkehrosmosemaschine kommen oder wie die Dinger heißen, aus diesen Osmose, dann brauchst du da eigentlich auch nicht aminieren. Da sind ja keine Spülreste dran. Aber oder auch um Pappe irgendwie, Pappdüft so. Und dann machst du einmal mit rein und dann anschließend nochmal mit Wasser. Aber wenn ihr in einer privaten Probe seid, Leute, könnt ihr jedes Mal am besten mit Wasser ausspülen. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil Das sind 2% mit Holz und du riechst.
Bevor du in den nächsten stehst, erzählst, ich habe gestern was gelernt, weil wir gerade bei Champagner und Cuvées waren. Das habe ich gestern gelernt, das wusste ich nicht, weil du weißt es wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Champagner Blanc de Blanc ist was?
Das ist aus weißen Trauben.
Ja, genau. Also in meinem Kopf war Champagner Blanc de Blanc, wahrscheinlich, ich könnte mich ja schelten, aber tatsächlich in meinem Kopf war Blanc de Blanc immer tatsächlich fast, also habe ich bei Champagner Blanc de Blanc eigentlich immer nur als Chardonnay getrunken.
Ach so, ja.
Weil das ja eigentlich fast niemand macht. Ich habe, glaube ich, das gestern das erste Mal, war bei der Ayala-Probe, schon zwischendurch, das erste Mal einen Blanc de Blanc getrunken, der aus 4 oder 5 verschiedenen weißen Rebsorten ist.
Ja, wenn es in der Champagner, dann können es maximal 4 gewesen sein.
Oder 4.
Wir haben ja letztes Mal eine getrunken. Ja, ja. Also Millet, Arban,
Chardonnay.
Ja gut, für die ist Grauburgunder auch noch, also Fromentot auch noch weiß, weil in Deutschland würde man sagen, dass das eine weiße ist. Genau.
Aber das hatte ich im Kopf, das machen auch ganz wenige Güter nur.
Ja, also, gibt ja auch so wenig.
Genau, also
kann ja. Aber 100% Weißburgunder gibt es auch.
Habe ich völlig anders abgespeichert und sowas. Da war in meinem Kopf war das tatsächlich. Ja. Immer noch mal, selbst ja, in meinem Alter.
Deswegen haben wir letztes Mal den Flight Blanc de Blanc gegen Blanc de Blanc gemacht mit dem Petit Meillet.
Ja, aber das war wirklich, also weiter, zweite Geschichte.
Zweite Geschichte, ich war bei der Generation Riesling.
Ah, die gibt's noch.
Da gibt's noch, ja. Die war wieder immer in Berlin, seit längerem mal wieder. Und was soll ich sagen? Der Return of the Currywurst.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich bin sehr gespannt, sich in Mainz fortsetzt. Es war... Kollegen kamen und sagten, sag mal, hier war irgendwie früher mehr Lametta. Früher hatte man oft einmal so den Eindruck, oh, muss man da hingehen, das ist total toll. Und jetzt ist so. Und dann sagte ich erst, naja, das liegt vielleicht daran, dass die Gesamtqualität besser ist. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe festgestellt, auch hier sind immer mal wieder Weingüter dabei, da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Was hier tatsächlich der Fall war, war...
Jetzt ist ja trotzdem eigentlich los.
So viel süße Grauburgunder waren zuletzt vor 5, 7
Jahren. Wie, aber wieso heißt du Generation Riesling?
Ja, die dürfen wir alles mitbringen. Und es ist ja für einige ist es auch schwierig, wenn du jetzt im Markgräfler Land sitzt oder sowas, dann hast du nicht so viel Riesling. Um nicht zu sagen, eventuell ist auch gar kein. Das geht natürlich nicht. Sind alle Deutschen sind da zugelassen. Also es war ein Weingut war dabei, das so richtig gemerkt hat. Der Vater gesagt, du bist jetzt jung, melde dich da doch mal an. Das ist eine gute Möglichkeit, das Weingut zu repräsentieren. Da ist der Vater auch noch mitgekommen. Ja, weil der Nachwuchs dann da sozusagen, darf mein Vater ein Video machen? Ich bin das erste Mal dabei.
Ach Gott, das ist ja fast ein bisschen niedlich.
Ja, war niedlich. Oh Gott. Aber wenn dann so wahnsinnig banale Weine kommen, was ich meine mit süßer Grauburgunder ist, wir sind wieder da, 1 Gramm mehr Zucker als Säure. Also 5,5 Säure und 6,5 Zucker haben. Und das dann gerne beim Weißburgunder, Grauburgunder, leider auch beim Sauvignon Blanc immer häufiger. Das ist ein bisschen schwierig. Erstens.
Aber warum? Denken Sie, es verkauft sich besser?
Das denken die nicht nur.
Das verkauft sich auch besser.
Ist ja, schon wieder also ein bisschen. Lass uns das mal herleiten.
Ja.
Also erstens, früher sind die zur Generation Riesling nach Berlin gekommen und haben immer gesagt, 2 Weine sind so Brot- und Butterweine, die Soforthelfer. Wenn dann ein Gastronom kommt und sagt, ich brauche einen neuen Grauburgunder, weil mein Lieferant hat die Preise erhöht, dann biete ich dem da was an, ein bisschen Geschäft machen. 2 Weine sind ein bisschen was für die Hipster-Sommeliers. So Flaschenweine, weil es gibt viel gehobene Gastronomie, werden mehr Flaschenweine getrunken als anderswo. Und 2 Weine sind so ein bisschen Showcasing, ein bisschen was Gereiftes, ein bisschen was Freakiges für die Botmanns dieser Welt, weil auch Berlin hat ja auch durchaus ein bisschen Presse zu bieten, auch wenn wir keine Weinzeitschrift hier verlegen. Dieses Mal hattest du teilweise 6 Soforthelferweine dabei. Ah,
ja.
Also Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, aber Stahltank Chardonnay, Sauvignon Blanc, Scheurebe, 5 und dann noch irgendwie ein gut Spätburgunder oder so. Das ist schwierig. Und alle so auf diesem Ding. Früher, wenn du dich mit den Leuten unterhalten hast, haben sie dir auch gesagt, als es gut lief, wir erziehen uns unsere Kunden jetzt. Wir zeigen ihnen jetzt, dass der Grauburgunder auch mit 4 Gramm Restzucker gut schmeckt. Vor allem, wenn wir ihn noch 2 Monate länger auf der Hefe liegen lassen und erst im Mai füllen. So, und dann haben wir unsere Kunden so ein bisschen erzogen. Jetzt, wo alle zu viel Wein haben, füllen die alle schnell wieder im März, weil der Nachbar füllt ja vielleicht noch im Mai, dann kann ich schon ein bisschen jungen Jahrgang verkaufen. Und dafür kriegt er dann wieder 1 Gramm Zucker mehr und das mögen die Leute sowieso lieber. Das ist eine freie Entscheidung der Winzer und ich kann es ja durchaus verstehen. Und es steht mir auch nicht zu, sie dafür zu kritisieren. Das ist
auch die Preisnummer, oder? Ich habe gestern mit einem Restaurantinhaber, den wir beide kennen, ist am Wasser. Er hat Riesenprobleme quasi... Weine unterzubringen in Flaschenweise sozusagen, die über 40 Euro kosten in der Gastro. Mhm. Das heißt, er brauchte Brot- und Butterweine und dann kauft er irgendwas, damit das günstig hat für einen sehr, sehr günstigen Kurs, wo wir immer sagen würden, Und die Leute lieben es, weil es einfach, das ist, das hat ein bisschen mehr Zucker, es hat weniger Säure, ja, das säuft sich weg, da brauchst du nicht viel ausgeben, dann hast du für eine Flasche, hast du dann irgendwie 30 Euro. Und also man hat das Gefühl, der Geschmack ist wieder weg.
Die Leute werden nicht genau. Also das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es ist eine Art von Bevormundung, dass du den Leuten sagst, hey, Mama, guck mal, ja. Aber die allermeisten Kunden haben halt, die allermeisten Winzer haben halt gesagt, natürlich versuche ich den Leuten, die Leute ein bisschen aufs Niveau zu heben. Ich will ihnen ja eventuell auch irgendwann mal den Grauburgener Ortswein verkaufen.
Aber ist es tatsächlich so? Aber ist es tatsächlich so? Ist es dann, oder sind wir nicht? Sind, das ist ja eine gute Frage. Ist es dann nicht wirklich so, dass wir dann einfach für die anderen, das bleiben, wenn wir jetzt zu den Riesling zurückkommen, dass wir dann da einfach zu teuer geworden sind und die Leute nicht mehr abholen, weil sie quasi für einen, jetzt mal übertrieben, für einen Hygien zwischen im Schnitt irgendwie mal 50 bis 60 Euro haben wollen? Und der Ortswein auch schon bei 22 liegt?
Es gibt so wahnsinnig billige Weine nach wie vor, auch im guten Bereich.
Ja gut, aber dann ist es der Geschmack der Leute.
Ja, die wollen jetzt, du willst jetzt nicht lange mit denen diskutieren, sondern du möchtest ja, möglichst viel Wein verkaufen. Ja, okay. Und dann muss das jetzt mal so gehen. Das ist echt, also es waren so viele brave Weine dabei. Das war ein bisschen
bedeutungsfrei quasi.
Ja. Ich meine, gut, das ist deren gutes Recht.
Klar.
Ja, um Himmels Willen, wer bin ich, mich dazu beschweren? Aber auf der anderen Seite bin ich ja als Chronist auch verpflichtet, dann letzten Endes die Gesamtveranstaltung einzuordnen. Und die Gesamtveranstaltung war dann eben halt, boah, ganz schön brav. Ja? Und ich habe nicht alle Weingüter verkostet, muss man auch mal dazu sagen. So dass ihr also, wenn ihr jetzt das Dings findet, nicht alle, die jetzt nicht erwähnt werden, sind automatisch schlecht. Aber ich habe nicht so viele gefunden, wo ich gesagt habe,
wie viele waren denn insgesamt da?
30 müssen das gewesen sein. Warte, können wir mal gucken.
Ach so, da, ja, ich sehe die Zahlen.
25 waren es. So.
Also übrigens, tut mir total nett, von der Aufmachung sieht das aus wie aus den 80ern.
Ja, ja, wenn du weißt, welche Agentur dahinter steckst, dann kommt das hin. Ja, wir haben nicht so viele gute Agenturen in Deutschland, wissen wir ja. Aber es ist wirklich regelmäßig ein Problem. Deutschland hat nicht so. Wir haben ein paar ganz gute Einzelkämpfer in der Kommunikation und wir haben eine richtig gute Agentur und noch eine. Nein, wir haben zwei richtig gute Agenturen, aber die Münchner, für die wir beide auch schon gearbeitet haben, machen keine ausländischen Weingüter. Deswegen habe ich mit denen nicht so viel zu tun. Die Franken machen auch Culinarium Bavaricum. Die sind sehr, sehr gut. Und FF.K ist noch sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch einige, die so ganz gut sind. Und dann gibt es ein paar tolle Einzelkämpfer. Aber insgesamt ist unsere PR-Agentur-Szene, was Wein angeht, nicht so wahnsinnig
schwierig,
toll. Ja. Also Wein- und Obsthof Rüdlin fand ich...
Was nochmal?
Ja, Wein- und Obsthof, das ist nicht so über Ausstellung. Wir haben ja mal gesagt, das gehört sich nicht. Lena Ennisfelder war da, die mich dieses Mal nicht so umgehauen hat, aber die natürlich fantastische Weine macht. War ja schon ein Podcast hier mit dem Rosé, wenn ich es richtig erinnere. Auf jeden Fall haben wir die schon genug gefeiert. Margaretenhof, nicht der aus der Pfalz, sondern der von der Saar. Den habe ich das zweite Mal getroffen.
Haben wir noch nicht, habe ich, nee, hattest du mich schon mal?
Nee, nee. Glaube ich nicht. Nee, nee. Verwechseln wir schnell. Ganz toll, auch schöner Chardonnay, aber auch sehr, sehr ursprüngliche Weine, fand ich. Oh. Er hat so ein Natural Elbling gemacht, ziemlich lässig. Ein Drittel Amphora, ein Drittel Holz, ein Drittel Stahl, ein bisschen Maische dabei und bla bla bla. Sehr, 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 sehr spannend. Und dann hat er eben auf der anderen Seite hat auch einen Grauburgunder dabei. Also, naja, ja. Aber das zeigt schon alles. Ja, jemand, der eigentlich so viel tolle Weine macht und der macht halt diese Saar-Rieslinge, da bleibt dann halt mal einer in der Gärung stecken. Aber das kann auch wahnsinnig harmonisch sein. Und der nächste ist dann einmal durchgerannt auf 2 Gramm. Das ist dem alles egal. Das schmeckt auch immer ziemlich gut. Das fand ich echt, also guter Tipp meiner Meinung nach. Stübinger kannte ich nicht, fand ich sehr stark. Knipphausen habe ich nicht probiert, weil ich VDP-Betriebe bei sowas grundsätzlich nicht probiere, weil ich die ja anderswo probieren kann, aber die sind natürlich sowieso gut. Was ich auch nicht kannte, wen ich wahnsinnig sympathisch fand und die Weine unheimlich stark, war Becker, war auch ganz gut.
Aber Becker ist nicht Becker, sondern Becker ist
ein anderer. Sabrina Becker.
Sabrina Becker aus?
Aus, das ist Rheinhessen, aber aus Rheinhessen. Müller, Eva C. Müller. Es gibt noch wohl ein Weingut Müller GbR ganz normal. Ihr Vater oder so macht noch seine eigene Linien.
Ah, und
das
sie ist so Eva wie bei
Laura Weber und sie ist Eva C. Müller. Eva C. Müller hat echt geliefert, fand ich sehr stark. Und
aber viele sind es nicht.
Jetzt, also viele. Nee, das war es dann schon eigentlich so. Der Rest war so ganz okay. Ein Erlebnis noch. Einer hat dann Petnat ausgeschenkt. Und dann habe ich den Petnat probiert und habe gesagt, oh, der wollte nicht, oder? Und dann guckte sie so richtig ertappt. Ja, nee, der wollte nicht so richtig. Der ist stecken geblieben. Ist ja interessant, dass Weine dann wirklich, obwohl das ja eine Flaschengärung ist, dass alle gleichzeitig stecken bleiben. Weil es ist halt doch die gleiche Hefe drin und alles die gleiche Drucksituation bei einem bestimmten Druck hat dazu gemacht. Der hatte so viel Zucker, dass ich sagen würde, der hatte maximal 1,5 Bar Druck aufbauen können. Was bedeutet aber, nach dem Probeschluck hast du ungefähr 15 Minuten Zeit, die Flasche auszutrinken, dann ist Schluss mit der Kohlensäure. Eigentlich kannst du das nicht in Verkauf bringen. Aber die Zeiten sind halt hart und niemand... Ja, sie hätte jetzt 600 Flaschen oder sowas, Kronkorken auf, nochmal eine Hefe rein, Kronkorken zu und beten. Und wenn es dann nichts wird, dann wegschütten.
Das macht Scheiße, das ist teuer.
Das ist teuer,
macht Zeit keiner. Ist teuer, ist alles teuer.
Das ist übrigens Thema Cuvée. Das Härteste in der Cuvée, was ich je erlebt habe, war mit einem sehr ehrlichen Menschen, der mir ein Fass zum Verkosten gibt, das fehlerhaft ist. Und sagt, ja, aber dieser Fehler, der ist ja verkehrsfähig, wenn du unter so und so viel Milligramm pro Liter bist. Diese 2000 Liter werden wir jetzt in den nächsten 6 Jahren in den Literwein verschneiden.
Damit sie nicht verschwinden.
Ja, weil es sind, klar, wenn wir das im Fass verkaufen, die Genossenschaft nimmt das auch, die verschneidet das auch in eine Partie, kriegt kein Mensch mit. Schmeckst du auch nicht. Ist wirklich für den Menschen dann nicht mehr schmeckbar. Aber die zahlen uns 40 Cent den Liter. Und wir bei unserem eigenen, ohne Trockenmasse, kriegen wir 3,20. Also wird das jetzt, und in 2 Jahren ist der noch schön gereift, dann wertet das den Liter nochmal auf.
Scheiße. Ja, ja, aber
ja. Bezeichnungsunschädlich als Jahrgang, ne? Bezeichnungsunschädlich da rein verschnitten. Auch da, so würdest du nie dran denken. Es war ein Weingut, da würde ich jetzt keinen Wein kaufen. Das war jetzt kein VDP-Betrieb, aber oder sowas. Aber es war ein Weingut immerhin, die schon durchaus in einem Gourmillot oder sowas gelistet waren. So, Wein.
Wein. Also wir sind erstmal rot. Es hat eine sehr hellfruchtige, rote, sehr hellrote Frucht, finde ich, ja. Es war natürlich schwierig, weil wir die ganze Zeit jetzt unten im Restaurant rumgesprungen sind, ja, und in der Küvettierung sozusagen aus dieser Ecke, habe ich natürlich die ganze Zeit versucht, das da unten in die Ecke zu schieben irgendwie.
Das wird schwer, oder?
Ja, das wird schwer. was ist denn da so drin? Was soll denn das sein?
Nee, das war tatsächlich unabhängig davon.
Also, ich brauche noch einen kleinen Schluck. Bei mir, ich muss
hier. Ja, sehr gerne.
Ach so, was wir übrigens noch machen, du kannst mal bitte noch die Weißweinflasche mitbringen. Wir haben nämlich nicht gesagt, welches Weingut es ist und welcher Wein.
Oh, das stimmt.
Ja. Und ich mache noch so lange die Augen zu.
Genau. Oh, Leuven Estate. Wow. Okay.
Ja. Ja.
Okay, Augen zu.
So, okay, machen wir ganz kurz erstmal den Weißwein, damit wir so weg haben.
Ja.
Also, getrunken haben wir Leuven Estate. Marguerite River Chardonnay aus der Art-Serie, ist ihre größte, glaube ich, die sie machen. Dafür fand ich es dann wieder, oder vielleicht machen sie was anderes, aber dafür fand ich es dann wieder, wie, ehrlich gesagt, dann gar nicht so teuer. Mhm. Schrauber, tatsächlich Australien, halt klassischer Schrauber. Finde ich immer nicht so, aber gut, ist halt wahr. Mhm. Und was hat er an Alkohol? 13,5.
Ja,
genau, 13,5, so wie du gesagt hast. Kräftiger, mächtiger Wein.
Mhm.
Großes Haus da unten.
Spannend.
Ja.
Gut, so, wir sind jetzt rot.
Wir sind jetzt rot. Mag ich's. Also, ich mag das. Das hat so eine sommerlich frische Variante, wenn es ein bisschen warm draußen ist, finde ich das ganz gut. Ein bisschen kühl. Das hat eine relative, diese leicht rotfruchtige, finde ich. Das hat es, ist ein bisschen heller. Ich hatte vorhin die Assoziation, die ist jetzt natürlich weg. Das hat relativ viel Tannin-Gerbstoff. Gerbstoff, würde ich eher sagen.
Ja.
Das hat aber, das belegt die Zunge.
Ja,
das ist nicht unangenehm.
Ja, nicht so austrocknen.
Nee, es belegt nur die Zunge. Ja. Also es hat einfach relativ viel, es bringt relativ viel mit an, doch, obwohl es so hellfruchtig ist, finde ich, bringt es dann relativ viel mit an Power auf der Zunge.
Ja.
Ja. Wo sind wir dann? Also, ist auf jeden Fall nicht alt. Da würde ich sagen, das ist relativ jung, das sind 2-3 Jahre maximal.
Ja, richtig.
Das ist irgendwas Frisches, das ist irgendwas,
22.
Was man. Das ist auch nichts, was man ewig liegen lassen sollte, oder?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher.
Also.
Schon der aktuelle Jahrgang mit 22. Okay. Also, wir haben schon länger gelegen.
Der liegt schon länger, okay.
In der Flasche.
Es hat schon ein ganzes Stück an Punch. Ich bin mir, also ich. Boah, puh. Also, nicht Frankreich. Bin ich raus. Ich könnte mir Spanien vorstellen oder auch Deutschland, ehrlicherweise. Ja? Bei Deutschland wäre ich jetzt irgendwie was Ambitioniertes. Spanien könnte ich bei diesem ganzen, diese jungen Wilden und sowas, da könnte ich mir das vorstellen.
Ja, so ein bisschen wild ist es, ne?
Ja, aber gut wild. Ich bin mir nicht sicher, überhaupt nicht sicher bei der Rebsorte. Ist es reinsortig?
Ist es reinsortig.
Ist der Grund,
ist kein Grenache. Nee, ist der Grund, warum wir ihn haben. weil ich ihn in der Rebsorte auch so ungewöhnlich finde.
Ja, dann ist aber schwierig, wenn es eh ungewöhnlich ist.
Weil es so ungewöhnlich, die Rebsorte ist ausgesprochen gewöhnlich, aber das Geschmacksbild ist so ungewöhnlich.
Dann ist es eine sehr gewöhnliche Rebsorte.
Ja, also sagen wir mal so, unsere, man könnte auch sagen, für uns eine sehr gewöhnliche, Merlot. Eine sehr gebräuchliche Rebsorte für uns.
Spätburgunder Merlot.
Ja, das ist Pinot.
Das hätte ich im Leben nicht.
Das hab ich gehofft, weil ich das auch nicht gedacht hätte erst.
Also, der Belag auf der Zunge ist zu krass.
Der Fruchtausdruck ist ganz anders.
Ja, das stimmt.
Das ist übrigens, ich habe den gestern Abend schon aufgemacht, weil ich das mal wissen wollte. Und der hält auf. Der war gestern sehr viel dunkler in der Frucht. Aber auch gestern war er nicht typisch. Aber nicht typisch deutsch Pinot. Gestern fand ich ihn schon von der Aromatik her ein bisschen typischer, weil er so ein bisschen erdiger war. Er ist ein bisschen heller geworden. Aber ich finde das insgesamt einen sehr interessanten Fruchtausdruck für Pinot.
Ja.
Also wir sind bei eben jenem Wein- und Obsthof Rüdlin aus dem Badischen. Und es hat einen guten Grund, warum wir den haben. Denn weil ich den so interessant fand.
Reserve
mit hinten großem E. Wir müssen über die Ausstattung und all das. Ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig. Der junge Mann wird uns ja jetzt hören, der gute Kevin, weil es sein Wein im Podcast ist. Und muss ihm ja jetzt nicht irgendwie. Aber natürlich so Reserve und hinten großes E, das ist so für mich als alter Marketingmann, ist das natürlich so ein bisschen aus dem siebten Hof der selbstgemachten Hölle.
Und das Reserve auch mit dem Apostroph, also mit dem.
Ja, es ist alles ein bisschen schwierig. Und wenn du dir die Webseite anguckst, er sagte mir, sie haben vor 5 Jahren den Obstbau aufgegeben, was heutzutage wie eine schlechte Idee klingt. Ja, also einfach mal wieder Obst gemacht. Und du kannst da alles Mögliche buchen, inklusive einer Weinprobe auf dem umgebauten Treckeranhänger, während er dich durch die Weinberge zieht. Stichwort Junggesellenabschied, Stichwort Besäufnis, Stichwort Qualitäts.
Darf ich einen zwischenfragen? Geht ja so ein bisschen, ist ja badischer Wein. Also geht ja so ein bisschen in Richtung, ist das so ein bisschen die Idee, jetzt blöd gefragt.
Ziereisenmäßig.
Vasenhaus. Ziereisen.
Als Landwein weiß ich ehrlich nicht. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, aber noch keine. Ich kann mal gucken, ob ich mittlerweile eine Antwort habe. Weil das ist alles sehr hauruck gewesen. Wein ist gestern gekommen.
Rüdling GbR ist auch süß. Rüdling GbR.
Und die machen noch Lohnarbeit. Also die haben irgendwie 3 Vollernter und fahren damit. Und das machen, glaube ich, seine Eltern oder sowas. Kevin ist ziemlich jung und wirkte sehr pfiffig. Und wirkte so, als würde er wirklich auch wissen, was er will. Und das Tolle war, die anderen Weine, der kostet 24. Endlich mal einer, der schon auch in jungen Jahren ein bisschen Geld nimmt. Also deswegen, das ist alles noch relativ jung. Die machen seit 4 Jahren Hoppe. Die ganze Ausstattung, liebe Leute, schreit Nebenerwerb. Wenn ich das mal so sage. Ja, und lieber Kevin, du bist mir jetzt nicht böse. Das ist, wir sind hier so. Wir sind hier, dafür sind wir aber auch
groß. Ja, der hat sich Mühe gegeben, das ist alles ein bisschen erhaben. Das wird nicht billig gewesen sein, das Etikett und so. Ja, also das ist.
Genau. Und darüber muss man überhaupt nicht reden. Der Wein ist gut. Der Wein ist sehr interessant. Der Wein ist nämlich 13 Volumenprozent. Der Wein hat schönes Extrakt. Der Wein ist nicht laut. Der Wein ist lang, sehr lang. Der Wein ist durchaus druckvoll. Der Wein hat, wie du sagst, einiges an Gerbstoff noch. Das hat im kleinen Fass, aber nicht ausschließlich neu. Das ist sehr, sehr zurückhaltend, was den Neuholzeinsatz angeht. Das hat 2 Jahre gereift. Ich nehme mal an, das hat einiges an Pigeage irgendwie mitbekommen. Also das ist ein bisschen auf die Maische gedrückt worden, um ein bisschen Gerbstoff auch rauszuholen. Das ist für ein längeres Leben. Das hat eine schöne Säure. Das hat Gesicht und das ist total nicht 0815. Das ist null verkocht. Das ist ganz wie null verkocht. Der Fruchtausdruck ist außergewöhnlich. Wir sind ja nun aber auch wirklich am südlichsten Zipfel Deutschlands, mehr oder weniger. Das ist schon ziemlich warm da, die Ecke. Und dafür finde ich, ist das ausgesprochen interessant.
So, sagen wir mal, jetzt machen wir ihn mal glücklich. Sagen wir mal, also kann man, ich finde wirklich jetzt, wenn man das, ich finde doch das, naja gut, okay, das Grün ist auch nicht meins. Also
vom die Farbe, ja, der Wein ist nicht grün. Ja.
Was ich vorhin gesagt habe, leicht gekühlt, den gibst du mit 13, 14 Grad ins Glas, draußen ist es schön, draußen scheint die Sonne, du sitzt gerade noch so und hast die ersten oder letzten Sonnenstrahlen und sowas und ballerst dir das rein, dann macht es richtig, richtig doll viel Freude.
Das eine, das kannst du.
Also kann man wirklich gut
kaufen. Du kannst es aber selbst da dann auch, ich sag mal ganz blöd, bei der gesitteten Hochzeitsgesellschaft, die eben schon unter gleißender Sonne im Sommer jetzt ein bisschen was mit Anspruch essen will. Es ist noch nicht ganz dunkel, es sind 19:30 und es kommt der Fleischgang. Und
das geht dagegen. Also das steht
hält stark. Du schenkst sie trotzdem mit 14 Grad ein und alle sagen, oh, wie elegant.
Ja. Hat er ihn da auch so kühl ausgeschenkt, oder?
Nee, ich habe den extra ein bisschen gekühlt. Ich hatte den für 3 Stunden aus dem Kühlschrank genommen.
Also lieber Kevin, bei der nächsten Probe leicht gekühlt einschenken, dann kaufen ihn die Leute sofort. Ich finde ihn auch gut.
Ich muss jetzt ein bisschen tatsächlich an der Stelle mal ein bisschen Werbung machen, weil wir jetzt irgendwie hier ein bisschen über die Ausstattung. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das gar nicht mögen, wenn wir das tun. Wir können immer nicht anders.
Das
wenn
wir
über die Ausstattung. Ja, wenn wir das nicht gut finden.
Ich weiß, Geschmack, aber ganz kurz, Geschmack, er hat sich dafür entschieden. Das muss er damit leben, dass jemand darüber
meckert. Es gibt dort ein Chardonnay-Fundament. Da ist dann eben hinten das T groß geschrieben. Deswegen habe ich da so meine Schwierigkeiten. Das ist die Idee dahinter. Der kostet 10 Euro, ist aus Barrix in Viert- bis Siebtbelegung. Total saftig, super schön. Ganz wunderbarer Wein, ja, kann ich wirklich nur empfehlen, wenn jetzt jemand auf die Idee käme, sich diesen Pinot Noir Reserve 22 zu besorgen, legt euch noch ein bisschen von dem Chardonnay Fundament und dem Gutedel Fundament dazu. Der ist auch ein ganz, fand ich, ein ganz schöner Wein, den Chasselas Reserve, den es auch gibt, also das Ding hier als Gutedel, den fand ich wiederum etwas cremig, das ist nicht so 100% mein Beuteschema, aber auf jeden Fall auch aller Ehren.
Hat ja auch das Problem, ist schon, wenn du den jetzt von vorne siehst, diese Reserve-Nummer, wenn der jetzt im Laden steht, die siehst du ja nicht mal.
Nee, das Reserve ist leider auf die Seite gedruckt, deswegen kriegst
du das nicht mehr. Das siehst du ja, wenn der im Laden steht, neben anderen Flaschen, ist es ja
so. Wir hören jetzt auf, über das Etikett zu lesen. Also der Wein. Lieber Kevin, vielen Dank für den schönen Wein.
Der
Wein ist super,
der schmeckt. Also,
ja, viel Spaß.
Genau.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.